Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Diese Folge entstand im November 2024 im Rahmen der 17. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt, die eine gemeinsame Veranstaltung des International Academy of Media and Arts e.V. in Zusammenarbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt sind und unter der Schirmherrschaft des Staats- und Kulturministers Rainer Ropa stehen. Das Gespräch mit dem Berliner Komponisten Karim Sebastian Elias rund um das Thema Wandel und Wandlungsfähigkeit in Bezug auf sein kompositorisches Schaffen führte Franziska Kollinger.
Karim, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen.
Hallo Franziska.
Danke. Auch ein Werdegang, ein beruflicher Werdegang kann ja als stetiger Wandel begriffen werden. Und ich möchte dich jetzt nicht so trocken hier vorstellen, sondern würde dich bitten, einfach mal kurz zu skizzieren, wie bist du überhaupt zur Filmmusik gekommen? Wie bist du Filmmusikkomponist geworden? Was sind deine Motivationen gewesen?
Also ich hatte tatsächlich eine echte Initialzündung. Ich muss, glaube ich, um die 9 Jahre alt gewesen sein, weil es war 1980, als ein Film rauskam, der hieß Le Professionnel mit Jean-Paul Belmondo, mit der Musik von Ennio Morricone. Und da gab es ein Stück, das hieß Chimay. Bam, tam, da, da, dam, ba, bi, ba, ba, di, dam, ba, ba, da, ba, ba, da, ba, ba, da, bam, bam. Ich denke, Menschen, die das Stück kennen, haben es hoffentlich erkannt. Und ich weiß noch, der Film war nicht ab 16, mein Bruder hat mich mitgenommen und wir waren zweimal in dem Film drin und der Film hat mich unfassbar berührt und ich bin ans Klavier gegangen, ich hatte im Alter so circa von 6 Jahren Klavierunterricht bekommen, habe dann einfach versucht, habe mir das auf einer Kassette irgendwie aufgenommen und dann versucht, das irgendwie nachzuspielen. Es war so meine erste Initialzündung zur Filmmusik zu kommen. Und später habe ich dann an einem musischen Gymnasium, Georgi-Gymnasium in Esslingen, ich war im Schulchor, im Schulorchester, habe da Kontrabass gespielt und habe irgendwie immer Musik gemacht, dann in Bands gespielt auch. Und so kam so meine Leidenschaft für die Musik, aber eben halt auch in Beziehung zum Film, die kam dann während des Studiums, weil ich habe an der Folkwang-Uni in Essen studiert und ich hatte eben damals noch keinen Computer. Ich habe meinen ersten Computer gehabt nach dem Studium erst. Ich hatte auch keinen Fernseher, das heißt, ich hatte nichts. Eine kleine Studentenbude, aber ich bin dreimal die Woche an diesen Kinotagen, Montag bis Mittwoch, ins Kino gegangen. Habe mir wirklich alles angeguckt, was es so gab und auch oft alleine. Und da ist so meine Leidenschaft fürs Filmemachen entstanden.
Du hast gesagt, du hast dir einfach alles angeguckt. Und dieses alles, was denkst du, ist das auch ein Vermögen, was ein Filmmusikkomponist ja eigentlich zeigen muss, dass er viel kennt und aus diesem vielen, was er kennt, immer wieder neue Dinge entwickelt. Und das steht ja irgendwie in so einem Kontrapunkt, um mal so ein musikspezifisches Wort aufzugreifen, zu dem, was wir eigene Handschrift, eigene Ästhetik, individueller Stil nennen. Wie schaffst du das, dieses Spannungsfeld aus? Ich muss alles kennen, muss ein ganz vielfältiges Repertoire einfach auf dem Kasten haben. Wie steht das im Verhältnis zu dieser Ausprägung eines künstlerisch wertvollen Individualstils, wie er oftmals auch an Hochschulen tatsächlich ja propagiert wird?
Also ich würde es gerne zweiteilen, deine Frage. Zum einen ist es so, ich denke, das ist meine Persönlichkeit. Es gibt nicht die Regel, es gibt auch nicht den Weg in die Filmmusik, es gibt auch nicht die Filmkomponistin, den Filmkomponisten, den Typus. Es gibt unfassbar viel unterschiedliche Farben. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eine große Freude an unterschiedlichen Stilen habe. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Das liegt aber auch daran, dass ich wirklich komplett unterschiedliche Musik höre. Das geht von Lachenmann über Popmusik jeglicher Couleur, von, keine Ahnung, auch solche wirklich sehr kommerziellen Sachen wie Taylor Swift, kann ich total was abgewinnen, über zu Elektromusik. Ich merke, dass wir uns diese Unterschiedlichkeit von Stilen, ob das jetzt Filmmusik selber ist oder eben andere Musik, ich bewerte Musik nicht nach dem Label, sondern macht es irgendwas mit mir. Und das, was es macht, da habe ich die Fähigkeit entwickelt, es zu kondensieren in mir, dieses Gefühl zu merken und dieses Gefühl dann wiederum anzuwenden in verschiedenen filmmusikalischen Situationen. Und die andere Frage, ich wollte sie ja aufteilen, ist, ich glaube, es gibt keine Regeln so. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss einfach gucken, wer ist man selber, weil was ist eine Filmmusik? Ich glaube, viele Menschen die Filmmusik beurteilen von außen, die vergleichen Filmmusik mit absoluter Musik. Und das ist, glaube ich, nicht zielführend, weil Filmmusik ist kein Abfallprodukt, es ist kein Derivat. Auch wenn sie sich eklektisch bedient in anderen Stilen, ist es doch so, dass Filmmusik an sich was Eigenes ist. Es ist eine eigene Kunst. Und deswegen, wenn du mich fragst, wie sich das verträgt mit dem Bild des, sagen wir mal, schaffenden Künstlers, der sein Personalziel hat, da denke ich, bin in erster Linie als Filmkomponist, fühle ich mich als Filmemacher. Mir geht's um den Film in allererster Linie und ich würde alles dem Film unterordnen und alles dem unterordnen. Was kann ich dazu beitragen, dass diese Geschichte so schlüssig, so rund wie möglich erzählt werden kann, in Absprache mit Regie und Produktion und wer auch immer dafür verantwortlich ist, um sozusagen einer Vision zu folgen und sich da gemeinsam eine Erzählung anzunähern. Filmmusik ist keine absolute Musik.
Wir kommen jetzt zu einem ersten Beispiel, was wir für heute ausgewählt haben. Wir haben die Beispiele nämlich nicht in enger Vorabsprache ausgewählt, sind dann aber beide hier angekommen, um festzustellen, dass wir genau auf dieselben Musiken eigentlich abheben wollten. Also ich wollte Karim genau zu den Musiken befragen, die er auch heute mitgebracht hat. Zwei kurze Ausschnitte aus einem Projekt Bad Influencer. Bleiben wir erstmal bei diesem Titelsong vielleicht kurz hängen und du hast ja eigentlich eine popmusikalische Farbpalette irgendwie aufgeworfen, die an sich ja schon sehr divers ist. Wir fangen an mit diesen Hip-Hop unterlegten Battle-Szenen. Und dann geht es über in ein Punkstück. Du bedienst hier also eine Farbpalette, die sich vor allem durch diesen extrem hervorstechenden Bass auszeichnet, inklusive der verzerrt geschrienen Lyrics durch die Hauptprotagonistin. Wieso das?
Ja? Ja, also es war so. Im Schnitt lag eine Musik drunter. Die Redaktion fand sie auch gut. Alle haben sie eigentlich gut gefunden. Und ich dachte, okay, ich mache jetzt eine Serie. Und das hätte man tatsächlich auch nehmen können als Titelmusik. Es hätte bleiben können. Es wäre ein Fremdsong gewesen. Und es war aber was ganz anderes, muss man sagen. Und ich habe halt gesagt, ja, ich verstehe das. Ich habe auch total verstanden, warum es ihnen gefallen hat. Aber gib mir mal einen Schuss irgendwie. Weil wenn ich eine Serie mache, würde ich schon irgendwie total gerne auch den Titel machen. Einfach aus so meiner Berufsidee heraus. Und dann habe ich halt gesagt, hey, unsere Hauptprotagonistin ist das Revolution, was sie macht. Und Revolution ist Punk für mich nach wie vor. Und dann habe ich gedacht, komm, lass uns doch mal versuchen, Punk in die Jetztzeit zu bringen und ich probiere mal was. Und dann habe ich eben dieses Stück gezeigt und komponiert, diesen Schuss gemacht. Und es hat dann auch allen gefallen. Und am Ende haben wir es dann so gemacht, dass wir uns noch diesen Gimmick gegönnt haben, dass wir pro Folge immer einen Teil des Verses auf die Folge anpassen. Also ich habe textlich sozusagen immer diese erste Zeile genommen und für jede dieser 8 Folgen einen eigenen Titelsong gemacht. Das war so ein kleiner intellektueller Spaß, den wir dann dahinter hatten. So ist es entstanden.
Da sehen wir an dem Beispiel schon, dass das Kollektive des Films, die kollektive Machart, dann erst das Ergebnis bringt. Der enge Kontakt zwischen den beteiligten Gewerken, der enge Austausch auch, dass man die Sprache des anderen versteht, die ästhetische Sprache versteht. Und bei dir ja auch wirklich auffällig, wenn man mit dir über deine Filmmusik spricht, fängst du nicht an, über deine Musik zu erzählen, sondern du erzählst immer erstmal von dem Film. Das ist mir in den Vorgesprächen, die wir hatten, aufgefallen. Und ich denke, das ist etwas, was man den Musikern auch anhört, dass sie sehr sorgsam, sehr, sehr sorgfältig auf das Bild eingehen und deswegen eben mit dem auch so verzahnt sind.
Der größte Unterschied von Filmmusik zu absoluter Musik ist wahrscheinlich, Filmmusik ist keine komplette Musik. Filmmusik zeichnet sich durch die Absenz von etwas aus, was dann durch den Inhalt, die Dramaturgie, den Dialog, die Bildsprache, das Szenenbild, die Kamera gefüllt werden kann. In dem Moment, wenn meine Musik zu komplett ist, zu fertig ist, ist sie oft zu dicht, um mit dem Bild, mit der Kunst, mit der sie ja kollaborieren soll, Koexistenz einzugehen, die das Ganze zu etwas Größere macht. Und deswegen ist Filmmusik eben eine kollaborative Kunst. Deswegen liebe ich das auch so. Ich mag das, ich empfinde es gar nicht als negativ, wenn Regie sich mit meiner Musik auseinandersetzt. Ich finde es toll, weil, hey, das sind tolle KünstlerInnen und die hören sich meine Musik an und die beschäftigen sich mit mir, mit dem, was ich gemacht habe. Wow, ich finde es super. Dieser Kritikmoment, dass man revisen muss, empfinde ich immer als Chance für mich. Ich versuche es auch immer als Chance zu nehmen. Manchmal ist man auch ziemlich verzweifelt. Also ich bin gestern aus so einer Besprechung rausgegangen und ich denke die ganze Zeit nach, wie ich diese Nuss knacke und ich weiß es irgendwie noch nicht.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was eben beim Kompositionsprozess ohnehin vordergründig sein sollte. Der Prozess, wie gelange ich dahin, ja? Dass es eben auch Skizzen bedarf, dass es auch manchmal Neujustierungen bedarf und einem stetigen Austausch auch mit der eigenen Gedankenwelt, um diesen Soundtrack zu machen. Ich musste ja bei dem Bad Influencer an Trainspotting denken und klar, Kind der 90er denkt an Trainspotting. Damon Albarn, den meisten ist ja sicherlich ein Begriff, bekannter Musiker, Frontman der Bands Blur und Gorillaz, hat dazu den Soundtrack gemacht und ähnlich wie viele andere PopmusikerInnen, die dann ins Filmgeschäft eingestiegen sind, das sind nämlich gar nicht, ja genau, mein Lieblingsduo, ja, also Tatsache, aber auch jetzt mit dem Suspiria Remake natürlich, Radiohead, Tom Super. York, also es gibt unheimlich viele Popmusikerinnen, die überhaupt keine Berührungsängste mit dem Film haben, weil Film eben auch Bestandteil der Popkultur ist und da so selbstverständlich ist, während es eben in der Komposition, wenn man denn einen Kompositionsbegriff an den Tag legen möchte, der sich eben auf eine bestimmte Form von Musik bezieht, gibt's da oftmals noch Berührungsängste. Und ich finde halt dieses freie Spiel, das hast du sehr gemein mit diesen brillanten Filmmusikkomponistinnen aus der Szene. Das Komponieren von Filmmusik, also als Prozess der Verwandlung, kann man ja an dem letzten Beispiel ganz gut sehen. Vielleicht auch als Verwandlung, um eben überhaupt so eine Geschichte oder ein Drehbuch oder eine visuelle Szene in Klang und Musik übersetzen zu können. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir so zu diesem Thema Wandlungsfähigkeit eigentlich machen können. Und das ist eine perfekte Überleitung, nämlich zu der zweiten Musik, mit der wir uns auseinandersetzen wollen und die eine ganz andere Klangfarbe von dir zum Ausdruck bringt. Das ist die Musik zu Faruk. Und vielleicht möchtest du selber kurz erzählen, was es mit diesem Film auf sich hat. Nur so viel, der lief auf der Berlinale diesen Jahres auch. Und genau, den Rest erzählst du am besten selbst.
Asle Özge hat den Film gemacht über ihren Vater. Es ist eine Gentrifizierungsgeschichte. Es ist ein Hybrid-Spielfilm-Dokumentarfilm. Es war der erste Kinofilm von Asle, wo sie überhaupt Musik eingesetzt hat. Sie hat mir einfach so die Stichworte zugerufen. Okay, ich will einerseits die Gentrifizierung, dieses Problem, was Istanbul hatte, dass einfach Menschen und komplette Firmen verloren gehen für die Bevölkerung. Zum einen, dass das eine, dass es da einen Kampf um diesen Wohnraum so stark gibt. Und das andere ist, ihr Vater, wo man spürt, dass er eben die längste Zeit hinter sich hat. Und das andere sollen die Reflexionen sein über sein Leben.
In Faruk haben wir es jetzt mit einer völlig anderen Machart zu tun. Es ist ein anderes Genre natürlich als das, was wir bei Bad Influencer bemerken konnten. Aber was du hier auch wieder bedienst oder was besonders heraussticht, ist die unheimlich ausdifferenzierte Instrumentation. Also das unkonventionelle Arrangement der verschiedenen Klangfarben, also sehr sorgfältiger Umgang mit den Klangnuancen, haben wir bei Bad Influencer durch die Behandlung der Stimme sehr schön gesehen. Hier nun auch in dieser einleitenden Sequenz, die ja ganz langsam dieses Streicherthema erst aufbaut, ja, was dann immer wieder auch mit den Geräuschen der Kulisse kombiniert wird. Und das hast du sehr, sehr sorgsam auskomponiert, sehr sorgfältig arrangiert. Und anscheinend tust du das unabhängig davon, ob du jetzt Punk machst oder symphonisch schreibst. Auch die Instrumentengruppen, die du kombinierst, das ist auffällig. Also ist das eine ästhetische Strategie?
Erstmal vielen Dank, Franziska, für deine netten Worte. Freue mich natürlich sehr. Also das Thema hat mich sehr berührt und ich habe etwas in mir gefunden. Und da vielleicht kommt dann doch der Künstler, der einfach hier sich ausdrücken wollte, wie ich zum Bild resoniert habe. Und ich habe es mit der Staatskapelle Halle eingespielt, die wirklich fantastisch waren, muss ich sagen, ganz toller Klangkörper. Und Asle wollte, dass sozusagen diese Musik wirklich einen Teil des Storytellings übernimmt, und zwar tatsächlich über die Musik erzählt wird. Und wenn man so eine Möglichkeit hat als Komponist, dann macht das wahnsinnig Spaß. Aber auch hier, wir haben, glaube ich, über 3 Jahre an dem Film gearbeitet. Der ist immer wieder weggelegt worden und immer wieder haben wir ihn hergenommen und weggelegt. Weil Und irgendwann war das dann da. Und auch das ist eine sehr große Absprachengeschichte gewesen. Da habe ich einige Fassungen gemacht, bis es dann da war, wo es jetzt ist.
Wir haben bei Farouk jetzt auch wahrnehmen können, dass das eigentlich für das Genre des Films, also es ist ja so ein Dokumentar-Fiction, also eine Mischung praktisch aus einem Dokumentarfilm und einem Fictionfilm, in dem aber ihr richtiger Vater auch tatsächlich die Hauptrolle übernimmt.
Das ist aber eine fiktive Geschichte. Ja. Ihr Vater spielt quasi sich selbst über die Geschichte. Man muss den Film angucken, der hat einen irren Twist hinten raus. Die Musik war auf diesem Sound- und Musikfestival nominiert in Kroatien, was mich natürlich gefreut hat, weil die Musik eben tatsächlich hier auch ein starker Teil des unabhängigen Storytellings ist. Eben nicht einfach nur Unterlegung, einfach mitgehen, sondern tatsächlich die Musik, wenn man den Film ganz sieht, hat jeweils ganz klare dramaturgische Funktionen, die zwei Aussagen treffen sollte. Eben Gentrifizierung und Erinnerung.
Wenn ich das von der wissenschaftlichen Seite aus betrachte, stellt sich mir natürlich die Frage, was machen wir mit der Filmmusikanalyse, die sich ja an Genretypologien abgearbeitet hat über Jahrzehnte. Das macht bei solchen Filmproduktionen keinen Sinn mehr. Ich denke auch da in der Betrachtung der Filmmusik und auch in dem, wie Rezipienten im Kino Filme sehen, da wird sich nicht nur zwangsläufig was durch neue Technologien verändern, sondern auch durch die Art und Weise, wie Regisseurinnen Filme sehen, jenseits von Genregrenzen, jenseits von Genretypologien, die wir gewohnt sind vielleicht, dass wir gar nicht mehr so bereitwillig da unterteilen möchten und müssen. Wie siehst du das? Was für eine Rolle spielt dann die Komposition von Musik für Filme?
Es wird immer eine große Rolle spielen. Ich meine, wenn die Musik richtig eingesetzt wird, dann hat sie eine unfassbare Suggestivkraft auf den Film. Dieser individuelle Ausdruck bei solchen Filmen wie Farouk, die versuchen auch ein Stück weit den Zuschauer stark mit in die Verantwortung beim Sehen zu nehmen. Die Kombination Musik und Bild, dass die dich auch herausfordert, ja, und dass sie nicht nur dich dazu bringt, dich zurückzulehnen und was zuzugucken, sondern sie stellt vielleicht manchmal mehr Fragen, als dass sie die Antworten gibt. Und ich persönlich liebe das bei Kunst.
Es entlässt den Zuschauer nicht in den dunklen Kinoraum.
Definitiv nicht.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum dritten Beispiel, würde ich sagen. Ja, die Herausforderung an den Zuschauer. Die geschützten Männer von Irene von Alberti. Das Orchester hast du ebenfalls aufgenommen mit der Staatskapelle Halle. Und das Thema des Films ist eigentlich, wenn ich das so zusammenfassen darf, Revolte und Vernichtung des Patriarchats. Und das Ganze ist verpackt in eine Satire. In Die geschützten Männer fällt auch wieder die Betonung der Streicher auf, also Einsatz des Cembalos natürlich, klare Formsprache, relativ einfache Formsprache, einfach, möchte ich betonen, nicht im Sinne von simpel, sondern einfach nachvollziehbar. Ja, das alles kennen wir aus der Musik des 18. Jahrhunderts und nicht aus der Punkmusik. Die Instrumentalkonzerte von Vivaldi sind vielleicht ein Beispiel, später virtuose Solokonzerte, ja, Corelli, Paganini etc. pp., die bis heute eben vor allem wegen ihrer Dynamik natürlich, wegen ihres Vermögens, Bewegung abzubilden, ganz wesentlicher Punkt in der Musikgeschichte einfach sind und auch im Konzertwesen bis heute deswegen eben so eine Rolle spielen, wie sie das denn tun. Ja, das systematische Erproben von Modellen absoluter Musik, so hätte man es auch nennen können oder überschreiben können. Warum jetzt ein solches Klangpanorama für die Revolte?
Ich habe mich eigentlich am Barock orientiert hier. Und Barock ist eigentlich die letzte Musik in der Musikgeschichte, die tatsächlich eine patriarchale Musik war. Weil Barock ist die letzte Musik, die eigentlich immer im Kontext von Fürstentümern, Kirchen oder weltliche Fürsten vergeben wurden. Danach Beethoven, Mozart, die waren viel freier sozusagen. Da gab es Freie, sie waren auch nicht ganz frei, sie wurden immer wieder da angestellt und dort angestellt, aber es gab sozusagen Auftragsproduktion. Das war so, als ich das Buch las, dachte ich mir so, okay, da ist ein Umsturz, was mache ich für? Und dann auf einmal dachte ich mir, eigentlich sollte ich sozusagen diese extrem männlich konnotierte Musik eigentlich dem Umsturz der Frauen geben. So, das war manchmal eine Idee. Und die Musik kommt auch erst in dem Moment, wenn der Umbruch passiert. In dem Fall habe ich sehr viel vor dem Dreh komponiert gehabt. So hatten die im Schnitt schon ganz viel Musik von mir, die sie dann für die Rohschnittfassung schon ausprobiert hatten. Und da gab es quasi im Rohschnitt fast keine Fremdmusiken. Und zwar nur Musik von mir. Und das ist, finde ich, für mich ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Auch nochmal für eine kollaborative Kunst. Kunst. Ich persönlich hätte alleine dieses Ergebnis so nicht hinbekommen, sondern da braucht es eine starke Regie, da braucht es eine starke Editorin. Gemeinsam haben wir dann diese Fassung hinbekommen und das gefällt mir.
Sind wir eigentlich auch wieder beim Thema Vielfalt, ja? Also diese Vielfalt deiner Musik bildet sich dann nicht nur zwischen den einzelnen Filmen ab, wie wir es jetzt hier so numerisch abgearbeitet haben, sondern auch innerhalb der einzelnen Werke. Und mir ist aufgefallen bei Die geschützten Männer, dass du das Klangspektrum von diesem Track, den wir gerade hören durften, Women in Power heißt der treffsicher, dass du dieses Klangspektrum dann im Verlauf des Films in völlig andere musikalische Kontexte einbettest. Also du kombinierst, du verfremdest, du samplest Bausteine deines eigenen musikalischen Materials und ordnest die einfach immer wieder neu um, so dass sich die rote Linie zwar aus dem musikalischen Material ergibt, also aus den Klängen, die du wählst, aus den Instrumenten, die du einsetzt, aus dem rhythmischen Tableau, was du wählst, was ja offensichtlich, wie du gerade erklärt hast, auch einfach eine hintergründigere Bedeutung, eine hintergründigere Ebene hat und damit in direkter Linie zur Story steht. Diese rote Linie ergibt sich zwar aus dem Material, aber die Verarbeitung, wie du das dann tust, das wirkt eben dann jeglicher Monotonie entgegen. Deswegen bleibt es dann lebendig, obwohl es immer noch dasselbe Material ist. So mein Eindruck. Und ich hatte da ein paar Stellen in dem Film, wo das eben nochmal so klar zum Ausdruck kam, dass eben durch die Verarbeitung des Materials eigentlich dann auch wieder eine Form von Vielfalt erzeugt wird, die gar nicht so sehr auf eine Andersartigkeit des Materials, wie wir es in Bad Influencer ja hat, mit diesen sehr gegensätzlichen Musiken basiert oder aufbaut. Ich würde dich gerne noch fragen, ob diese Wandlungsfähigkeit, die du ja in deinem Beruf unter Beweis stellst, dankenswerterweise unter Beweis stellst, aber mitunter natürlich auch unter Beweis stellen musst, ist die auch mit Druck verbunden? Erzeugt das auch einen gewissen Druck, sich immer wieder neu erfinden zu müssen als Komponist, immer wieder vor der Entscheidung zu stehen, mache ich jetzt was, mit dem ich mich selber wohlfühle? Ergibt es sich automatisch aus dem Film oder ist das etwas, woran du aktiv arbeitest, immer wieder auch Neues zu entdecken vielleicht?
Also es ist sicherlich ein großer Druck, aber es ist nicht so, dass ich mich dazu genötigt fühle, sondern es ist tatsächlich ein intrinsischer Druck, den ich schon immer in mir hatte. Und ich glaube, der Druck resultiert aus einer großen Neugier einerseits, kombiniert mit dem Gefühl, was ich gestern gemacht habe, interessiert mich nicht wirklich. Ich will mich entwickeln. Was ich immer mehr schätze, umso älter ich werde wiederum, ist, dass ich mein Handwerkszeug wird immer größer. Also ich merke, ich habe immer mehr Erfahrung gesammelt. Ich habe eigentlich immer ein Konzept dahinter. Also ich guck mir einen Film an und dann habe ich natürlich auch eine klassische Intuition. Aber dann gibt's dann auch schon diese Phase der Recherche, dass ich so überlege, was könnte denn passen? Also dem ganzen Intuitiven auch in gewisser Weise einen intellektuellen Unterbau zu verleihen, weil meine Erfahrung zumindest ist, in meinem Fall, habe ich den Eindruck, mit dieser Substanz komme ich besser über die lange Strecke.
Ich denke, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs leider schon mit einem ganz strengen Blick auf die Uhr. Vielen Dank, Karim, fürs Gespräch. Ja,
danke sehr.
Danke, dass du heute hier mit mir warst.
Danke, dass du mich eingeladen hast.